Guten Morgen, ich bin der Stefan und ich darf heute zu euch sprechen, nachdem wir unsere Predigtreihe jetzt beendet haben. Und es ist ein bisschen schwierig tatsächlich gewesen. Bei einer Predigtreihe war es mir ja schon Wochen vorher, was dran ist, worauf man sich vorbereiten kann. Und irgendwie war die Predigtreihe zu Ende und dann war klar, am Sonntag bist du wieder dran. Und Leute wollten dann auch von mir wissen, na, worum geht's denn? Weil wir haben noch andere Dinge vorzubereiten. Und ja, worum geht's denn? Nachdem wir so eine schöne, gute Predigtreihe hatten, mit der relativ einfachen Aussage, Gott redet. Und wir dürfen und sollen und sind aufgefordert, das zu empfangen. Wir dürfen empfangen, was Gott sagt, weil Gott ein kommunikativer Gott ist, weil Gott an Beziehung interessiert ist. Deswegen redet er, um Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Gott liebt etwas an dir. Deswegen redet Gott mit dir. Und wenn du Gott noch nie gehört hast, dann heißt das nicht, dass du Gott unwichtig wärst, dass Gott dir nichts zu sagen hätte, sondern heißt es nur, setz dich mal hin, schlag meinetwegen deine Bibel auf, schlag die Bibel nicht auf, aber hör hin. Mit Bibel, ohne Bibel, mit anderen Menschen alleine, hör hin. Gott hat dir etwas zu sagen, weil er in einer Beziehung mit dir interessiert ist. Er ist nicht irgendwie fern. Er ist nicht der Gott, der irgendwann mal eine Bibel vom Himmel fallen lassen hat und dann der Menschheit sagt, und jetzt seht zu, was ihr damit macht. Gott ist ein naher Gott. In der ganzen Bibel wird er genauso beschrieben, als der Gott, der redet, als der Gott, der den Menschen nahe ist, als der Gott, der Mensch wurde, um dem Menschen nahe sein zu können. Warum sollte er auf einmal aufgehört haben? Er ist noch immer der gleiche Gott und er möchte immer noch zu dir reden. Und manchmal erlebe ich das tatsächlich in meinem Gemeindealltag, dass Gemeinde, dass Kirche als Mittler verstanden wird. Dass da, wo ich Gott selbst nicht hören kann, da wo Gott halt irgendwie nur noch zu den Priestern und Propheten und Pastoren und sonst wie Heiligen spricht, da braucht man dann eben Kirche, um das irgendwie zu vermitteln. Kirche ist kein Mittler. Kirche möchte Kuppler sein. Kirche möchte ein Ort sein, der dich mit Gott in Verbindung bringt, der dich selbst mit Gott in Verbindung bringt, weil Gott zu dir reden möchte. Kirche ist die Gemeinschaft derer, die mit Gott in Verbindung stehen, die eine Beziehung mit Gott führen, die sich gegenseitig in den Beziehungen untereinander darin ermahnen, ermutigen, sich dazu berufen und befreien, mit Gott immer wieder neu Verbindung aufzunehmen. Das ist der Sinn von Kirche. Das ist der Sinn, warum ihr heute Morgen hier seid. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann übernehmt diesen Gedanken jetzt bitte. Ihr seid hier, weil ihr selber mit Gott sprechen dürft und sollt, weil Gott mit euch reden möchte, weil er dir etwas zu sagen hat. Und das hat hoffentlich Strahlkraft. Da wird Kirche dann interessant für andere, wenn auf einmal klar ist, das ist der Ort, an dem Menschen sind, die mit Gott reden können. Zu denen Gott redet, mit diesem ganz anderen Wesen, der das Weltall geschaffen hat, stehen die in einer Beziehung. Das will ich auch. Das ist Kirche. Menschen, die mit Gott in Beziehung stehen. Menschen, die ihre Beziehung untereinander nutzen, um sich in der Beziehung zu Gott anzuspornen und dabei zu unterstützen und sich mal in den Hintern treten und sich trösten und miteinander unterwegs sind, was Strahlkraft hat für andere, damit auch die in diese Beziehung mit Gott eintreten können. Gott redet. Diese Empfangereihe haben wir durchgearbeitet, dass Gott durch Kinder spricht, dass Gott durch die Bibel spricht, dass Gott durch den Heiligen Geist redet, dass er durch die Schöpfung spricht. Das könnt ihr euch alles gerne nochmal anhören in unserem Podcast. Alle Predigten sind aufgenommen. Gott redet. Punkt. Gott spricht. Und jetzt. Gott spricht. Und was ist dann? Was haben wir davon? Was haben wir davon, wenn Gott zu uns redet? Ich bin in der Vorbereitung über diesen schönen Vers aus Jakobus 1, Vers 21 gestolpert. Das Wort, das in euch gepflanzt ist. Da ist von Gottes Wort die Rede. Da ist davon die Rede, dass Gott redet, dass Gott spricht und dass das in uns hineinkommt, in uns hinein gepflanzt. Es ist so, wie wenn jemand was ausgesät hat. Worte sind genauso wie Saatkörner, die man halt irgendwie so ausbreitet. Wenn niemand zuhört, dann passiert gar nichts. Dann fallen diese Saatkörner nicht mal irgendwo auf den Boden. Das würde ich behaupten, wenn ein Saatkorn auf den Boden fällt, dann ist es so, wie wenn ein Wort das Ohr trifft. Wenn das irgendjemand gehört hat, dann passiert noch nicht viel. Es muss erst etwas passieren mit dem Saatkorn. Es muss feucht werden, es muss aufgehen, keimen und dann wachsen, damit es irgendeine Auswirkung hat. Aber Worte haben genau das. Die allermeisten Worte, die von irgendwem gehört werden, die gehen auf, die schlagen Wurzeln, die bringen eine Veränderung. 21 Jahre und 2 Tage ist es genau her, dass ich die entscheidendsten Worte meines Lebens gehört habe, als meine Frau und ich zusammengekommen sind. Das ist echt lange her, ganz genau. Diese Worte haben unglaubliche Wurzeln geschlagen und haben einen dicken Stamm bekommen, haben Früchte getragen. 3 ganz wundervolle, manchmal sehr anstrengende, aber grandios tolle Jungs haben wir. Nur 3 Worte haben wahnsinnige Auswirkungen. Ein anderes Wort oder ein anderer Satz, der in meinem Leben wahnsinnige Auswirkungen hatte, war mein kleiner Sohn Emil, der ist inzwischen 5. Als er 2, 3 war und so mit dem Sprechen oder mit ganzen Sätzen anfing, kam er eines Tages vom Spielen aus seinem Zimmer zu mir, stand vor mir und sagte, Papa, ich liebe dich. Drehte sich um und ging weiter spielen. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat, aber ich habe gestanden und geheult. Ich war froh, dass er wieder gegangen ist, sonst hätte er gedacht, er hätte irgendwas falsch gemacht. Es war so berührend, dass dieser Junge einfach nur mal sagen wollte, Papa, ich liebe dich. Und das ist aufgegangen in meinem Herzen. Das hat Auswirkungen. Worte haben Auswirkungen, wenn ich an meinen Mathelehrer denke. Mein Mathelehrer hat mir immer 4 und 5 gegeben. Das war größtenteils berechtigt, wahrscheinlich, aber man konnte es nicht nachvollziehen. Er hat eine Mathe-Klausur berichtigt, ohne dass man genau wusste, wofür gab es jetzt Punkte und wofür nicht. Es war alles vollgemalt mit roten Stiften und am Ende stand dann halt eine Note und man sollte irgendwie denken, ja, jetzt stimmt das so. Ich hatte keine Ahnung, irgendwann ist mein Vater zu einem Elternsprechtag gegangen, hat mit meinem Mathelehrer gesprochen. Ich war nicht mit im Raum, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, die Klausur danach war eine 2. Auch da weiß ich nicht, warum. Aber Worte haben Wirkung. Worte verändern etwas. Worte werden aufgenommen, sollen aufgenommen werden und können und müssen, wenn sie etwas Gutes bewirken sollen, müssen sie gehegt und gepflegt werden. Da muss man sich daran erinnern. Da muss man sich das manchmal auch nochmal sagen. Du, ich liebe dich. Solche Worte müssen kultiviert werden, gegossen werden. Und daraus kann was wachsen, was Wunderschönes. Genauso können Worte Dinge in unserem Herzen, in unser Herz hineinlegen, die unser Herz kaputt machen. Die als Lüge über unserem Leben stehen und wir werden damit nicht klar. Ein Englischlehrer hat zu mir mal gesagt, bei mir wirst du nie was Besseres als eine 5 kriegen. War gelogen, ich hatte bei ihm auch 3, aber das sitzt, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie dieser alte Mann vor mir steht, tiefe Stimme, und mich so anraunst, du wirst bei mir nie was Besseres kriegen als eine 5. Ich bin schlecht in Englisch, meine ich. Ich verstehe es ganz gut. Aber diese Lüge, dieser Satz über meinem Leben hat sich festgebrannt. Worte haben Auswirkungen. Und die guten Worte, die uns wohltun, die müssen gehegt und gepflegt werden. Dieser Vers mal in Gänze, Jakobus 1, Vers 21. Legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seele zu retten. Das ist das Wort Gottes, das Kraft hat, unsere Seele zu retten. Das ist die Auswirkung von Gottes Wort. Unsere Seele zu retten, da steht eigentlich wörtlich, so sei tas psychos hymon. Habe ich euch hier mal mitgebracht. Genau, so sei tas psychos hymon. So sei von sozo, von retten, von herausführen aus einer schlechten Situation, heilen. Ein Rettungshubschrauber, wenn der über der Ostsee jemanden aus dem Wasser fischt, dann sozot der. Wenn dein Kind sich verlaufen hat und du suchst es und findest es und führst es nach Hause, dann sozust du das Kind, dann rettest du es, dann führst du es aus einer Bedrängungssituation hinaus in etwas Gutes. Und Psychas, das dritte Wort da, die Seele, der Ort, an dem das Leben sitzt. Also Psychos ist etwas, was wir Menschen haben und Steine nicht. Das ist das, was uns lebendig macht. Es wird manchmal mit unserem ganzen Leben übersetzt. Psychos ist unser Leben, unser Geist, unser Atmen, unsere Seele. Und die kann, soll, darf, möchte durch das Wort Gottes gerettet, geheilt, in etwas Gutes geführt werden. Ich bitte euch mal auf Folgendes zu achten. In diesem Vers, Jakobus 1, 21, da steht nichts davon, dass irgendetwas irgendwann mal passieren wird. Da steht nichts von einem Himmelreich, von einem Leben nach dem Tod, vom Jenseits oder so. Da steht nur, nimm das Wort, das ich in euch gepflanzt habe und was Kraft hat, dein Leben zu retten, zu heilen, etwas Gutes zu führen. Nimm das in Sanftmut an, weil es dein Leben in etwas Gutes führen kann. Sanftmut, am besten übersetzt mit einer sanften Kraft, also mit Bedacht, vielleicht dosiert, aber mit Kraft. Mutig, aber mit Hirn. Nicht über sich ergehen lassen, nicht passiv, sondern es mutig annehmen, ohne es gleich einfach in sich hineinzuprügeln, ohne nicht mehr nachzudenken. Das nicht, sondern mit Bedacht kraftvoll annehmen. Im Saatbild, um im Saatbild zu bleiben von Worten, bedeutet das, sich wirklich um das Wort kümmern, sich Zeit zu nehmen, darüber nachzusinnieren, wie geht es am besten. Kraft, Muße, Energie darin zu investieren, dass es bei mir ankommt, dass es Frucht bringt, dass es sein Ziel erreicht. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Wort Gottes das kann, dass es dein Leben heilen kann, retten kann, verbessern kann? Was ist das Wort Gottes? Es ist die größte, schönste, beste Liebeserklärung, die Menschen je gehört haben. Das Wort Gottes wird gleichgesetzt oft mit Jesus, oder Jesus ist das Wort Gottes, was zu uns gekommen ist. Eine Liebeserklärung, die zeigt, Gottes Liebe reicht bis in den Tod und darüber hinaus. Das Wort Gottes heißt, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist mir wichtig. Du bist alles für mich. Du bist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Hat das Kraft? Kann das Auswirkungen haben? Natürlich, wenn die Auswirkung eines 14-jährigen Mädchens, das sagt, ich liebe dich, diese Auswirkung in meinem Leben haben kann, wie viel mehr kann da Gottes Wort Auswirkungen in unserem Leben haben, wenn er sagt, ich liebe dich? Der Jakobusbrief beschreibt, wie das aussieht, wenn Gottes Wort in unserem Leben heilt, wenn Gottes Wort in unserem Leben Wurzeln schlägt, Früchte hervorbringt, wie das aussieht, wenn ein Leben durch Gottes Wort gesozot wird, gerettet, in etwas Besseres geführt wird. Der Jakobusbrief ist nicht besonders lang. Nehmt euch heute Nachmittag 10 Minuten maximal, es dauert echt nicht länger, um diesen Brief einmal von vorne bis hinten durchzulesen. Ihr findet ihn im Neuen Testament, sind 4 DIN A4 Seiten vielleicht. Lest ihn mal von vorne bis hinten durch und schaut euch mal genau an, wie Jakobus meint, was das Wort Gottes in einem Leben bewirken kann. Ich habe ein paar Verse mitgebracht, um euch einen Vorgeschmack zu geben. Jakobus 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Monatsspruch von Juli, falls ihr schon den Gemeindebrief aufgeschlagen habt. Zuerst denken und dann reden, heißt das. Zuerst denken, dann reden. Und wenn ihr redet, nicht meckern, nicht motzen, nicht zornig sein, nicht schlechte Laune verbreiten, nicht alles immer nur negativ sehen, sondern positives Reden, konstruktiv etwas aufbauen. Warum? Warum führt das unser Leben in etwas Gutes? Guckt euch die Menschen an, die ständig meckern. Wenn die in einen Raum reinkommen, ist der Raum plötzlich leer. Dein Leben wird besser, wenn du aufhörst zu meckern, weil du viel mehr Freunde hast. Deine Freunde sind nicht so depressiv, weil sie auch mal Dinge hören, die gut sind. Deine Freunde werden schlecht gelaunt, wenn du ihnen ständig sagst, was alles blöd ist, was wieder nicht funktioniert hat. Deine Nachbarn haben keine Lust mehr, mit dir über den Gartenzaun zu sprechen, wenn du ihnen ständig nur sagst, deine Hecke ist zu lang, dein Rasen ist nicht gemäht, das war wieder zu laut und alles. Sag doch mal was Gutes. Wow, schöner Naturgarten. Was Positives sagen oder die Klappe halten, nicht zornig werden. Ja, aber ich habe doch allen Grund, was blöd zu finden. Ja, aber der ist doch wirklich doof, der Typ, der Nachbar, der Freund, der Bekannte, der wer auch immer, über den du dich da wieder aufregst. Ja und? Meinst du, dein Meckern wird irgendetwas verändern? Ja, wird es. Es wird dein Herz schwach machen und du wirst früher sterben. Das sind medizinische Erkenntnisse, die stimmen. Frag einen Arzt, der nickt dir gerade sehr lächelnd. schlecht gelaunt sein verkürzt dein Leben. Und das kurze Leben, was du hast, ist nicht mal schön, weil du schlecht gelaunt bist. Wirf es von dir. Sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Sei derjenige unter deinen Freunden, der immer ein offenes Ohr hat, mit dem man reden kann, bei dem man seine Last los wird und nicht noch irgendwas aufgebürdet bekommt. Das verbessert dein Leben, weil es deine Beziehung verbessert. Ein anderer Vers, Jakobus 1,27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Ich würde es übersetzen mit ein Leben, in dem Gottes Wort Früchte bringt. Ein Gottesdienst, nicht so eine Versammlung wie hier, sondern ein Leben unter dem Dienst Gottes in Verbindung mit Gott. Ein Leben, was davon geprägt ist, dass man das tut, was Gott ehrt, was Gottes Wort ehrt, was Gottes Wort sichtbar macht. Also ein nicht ich und dann nochmal ich und dann vielleicht irgendjemand anders, sondern die anderen zuallererst. Die, die vielleicht sonst niemanden haben, die Witwen und Waisen, die in der Straße wohnen und mit denen niemand was zu tun hat, weil die so blöd sind, weil die so laut sind, weil die so schlecht riechen, weil die sich so blöd benehmen. Die zuerst und dann irgendwann auch ich, weil die sich dann um mich kümmern. Anderer Vers, Jakobus 3, Vers 16, wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Im Kontext dieses Verses geht es darum, wovon ist dein Denken bestimmt? Was motiviert dich? Ist es der Neid, dass du auch so gut sein musst wie der andere? Oder treibt dich die Wut an, weil alle anderen mehr haben als du? Oder ist es die Weisheit von oben, steht da bei Jakobus. Die Weisheit von oben, die Gott schenken möchte. Ist es Selbstsucht und Unzufriedenheit oder der Blick Gottes auf die Dinge? Ist es Gottes Sicht in deinem Leben, die dich bestimmt, die, dass du sowieso schon ohne Ende geliebt wirst. Egal, was du erreichst, egal, was du schaffst, egal, wie viel du hast. Du bist geliebt. Und das steht als allererstes über deinem Leben. Und vielleicht kommt irgendwann dann auch noch mal ein Gedanke, ja, aber das dicke Auto meines Nachbarn hätte ich trotzdem gerne. Dann frag doch mal deinen Nachbarn, ob du mit dessen dicken Auto mal mitfahren kannst. Baut Beziehungen auf und du bist weniger neidisch. Was bestimmt dein Leben? Es ist vorstellbar, dass diese Dinge, die in Gottes Wort stehen, dass wenn die Dinge in unserem Herzen Wurzeln schlagen und Früchte treiben, es ist vorstellbar, dass das unser Leben rettet, dass das unsere Seele heilt und uns von etwas Schlechtem in etwas Gutes führt. Gerade bei Neid kann man ja denken, ja, bestimmt ist das ganz gut, aber ich habe trotzdem zu wenig und der andere hat trotzdem viel mehr. Was meint ihr, wie wunderbar schön Jeff Bezos' Leben in den letzten Wochen gewesen ist? Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, der sich von seiner Frau getrennt hat oder seine Frau sich von ihm. Ich glaube nicht, dass er sich so viel besser gefühlt hat als jeder andere Mann, der von seiner Frau verlassen wird. Bestimmt mit Grund. Also die Frau hat sich nicht einfach so von ihm getrennt. Und du bist mir zu reich geworden, ich gehe. Der Mann wird gelitten haben. Ihm wird es nicht gut gegangen sein. Obwohl er der reichste Mann der Welt ist. Er kann sich alles kaufen. Und trotzdem ist er unglücklich. Es scheint nicht am Geld zu liegen, wie glücklich man ist. Eine Mutter Teresa, die nichts hat, also buchstäblich nichts, sie hat auch von dem gelebt, was Menschen ihr gegeben haben. Und sie wird als freundliche, glückliche Person beschrieben. Es liegt nicht daran, was du hast, sondern daran, wer du bist. Es liegt offenbar an deinen Beziehungen, wie glücklich du bist. Es liegt daran, wie du mit den Menschen um dich herum auskommst. Ein Streit mit deiner Frau, eine Trennung, ein Alleinsein, weil du der Oberschnösel bist, macht dich nicht glücklich. Auf alles zu verzichten und in den Augen der Menschen um dich herum wohl wahrgenommen zu werden als wunderbarer Mensch und sich aufzuopfern für die anderen und in wunderbaren, guten, gesunden Beziehungen zu leben, das scheint glücklich zu machen. Und genau das ist das, was Jakobus in seinem Brief beschreibt, wie wir gesunde Beziehungen leben können, wie unser Leben von einem schlechten Zustand in einen besseren gehoben werden kann, indem wir uns auf unsere Beziehung konzentrieren, indem wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen, wie wir zu den Menschen reden, wie wir Gottes Wort in unserem Herzen Früchte treiben lassen. Das entscheidet, ob du ein gutes Leben hast, glücklich bist oder die ganze Zeit nur kämpfst und nie genug hast. Wo Gottes Reden in unser Leben fällt, da hat es Auswirkungen. Ich finde es bezeichnend, dass in diesem Brief Jakobus sich besonders viel Zeit oder besonders viele Worte dafür nimmt, um über Worte zu reden, um zu beschreiben, wie mächtig Worte sind. Ich lese mal ab Jakobus 3, Vers 3. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Funke. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichen Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt vom tödlichen Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr im Himmel ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen und ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Deine Zunge ist unendlich mächtig. Und deine Zunge kann all das, was du hier sonntagsmorgens auftankst und zeigst und lebst, mit einem Zungenschlag wieder umwerfen. Dein ganzes gottgefälliges Leben kannst du mit einem Wort kaputt machen. Dankenswerterweise ist Gott ein gnädiger Gott und sagt, hey, du brauchst wahrscheinlich 2 Millionen Ansätze, aber du sollst 3 Millionen Ansätze haben, um gut mit deinem Menschen klarzukommen. Vergebung ist ein Megading, das funktioniert und Gott hat ohne Ende Vergebung. Aber das Ziel, was Gott mit uns hat, ist klar. Er möchte nicht aus dem Mund, aus dem wir Menschen verfluchen, möchte er nicht gelobt werden. Er hält das aus, wenn es so ist, aber er möchte, dass wir Veränderungen erleben. Er möchte uns sozen, er möchte uns retten, er möchte von etwas Schlechtem in etwas Gutes führen. Wo Gottes Reden in unserem Leben Auswirkungen hat, das zeigt sich besonders in unserem Reden. Jakobus könnte man damit zusammenfassen, Gottes Reden, sein Wort, seine Liebeserklärung an dich trägt keine Frucht. Sie wächst nicht, ist nicht gekeimt, ist bei dir überhaupt gar nicht angekommen, wenn man es nicht hört. Deine Zunge ist mächtig. Du kannst Liebeserklärungen aussprechen und du kannst damit töten. Du kannst jemanden schlecht machen, indem du einfach Böses über ihn aussprichst. Das muss derjenige nicht mal hören. Wenn du einfach nur jemandem aufzählst, was der andere schon wieder alles falsch gemacht hat, dann ist das Wort raus. Und Worte verfangen sich in Herzen. Worte schlagen Wurzeln. Und Worte tragen Früchte. Es kann noch so berechtigt sein, was du an schlechten Dingen aussprichst, was du sagst, der hat aber wieder und der ist aber wieder und hast du das schon gesehen und so weiter. Es kann noch so berechtigt sein und trotzdem ist es falsch. Es ist schlecht und bringt den Tod. Es tötet Beziehungen. Es tötet mindestens die Beziehung zwischen dir und demjenigen, über den du schlecht redest. Es vergiftet die Beziehung zwischen dem, dem du das Böse erzählst und dem, über den du das Böse erzählst. Und es macht denjenigen krank, über den das ausgesprochen wird. Und es hilft niemandem. Dein Tratschen, schlecht reden, dein Meckern und Motzen über Menschen, über Dinge, dein Verleumden und Zanken, das geht nicht gleichzeitig mit dem gleichen Mund, mit dem du Gott lobst. überprüfe dich selbst, wenn du den Mund aufmachst. Bevor du den Mund aufmachst, denk nach, was da rauskommen soll. Stell dir die Konsequenzen vor, der einzelnen Worte, die du aussäst, wie ein Sämann auf dem Feld Samen austrägt. Was passiert, wenn diese Worte auf fruchtbaren Boden fallen, wenn diese Worte ein Herz erreichen? Was wächst daraus? Ich hatte eine Freundin, wir haben uns leider auseinandergelebt, wenn wir zusammen irgendwo auf Geburtstagen fahren, dann hat sie mich regelmäßig beschämt. Und das, indem sie einfach zwischendurch aufgestanden ist und sich ein anderes Grüppchen gesucht hat, mit dem sie geredet hat. Sie hat nie darüber geredet, sie hat das nie erklärt, aber das Muster war so eindeutig, dass sie diesen Vers aus dem Psalm ernst genommen hat: sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. In dem Moment, in dem irgendjemand in der Runde, in der wir saßen, in der wir standen, irgendetwas Schlechtes gesagt hat, ist Hannah aufgestanden und gegangen. Und als ich das Muster irgendwie verstanden hatte, war es jedes Mal: oh Mann, und du sitzt hier noch. Oh Mann, du hast gerade eben selber was gesprochen. Sie war mir so ein wahnsinnig gutes Vorbild. Einfach still aufzustehen und zu gehen. Lass dich da korrigieren von solchen Leuten. Sei du vielleicht derjenige, der korrigiert und aufsteht und einfach geht, ohne großes Aufheben zu machen. Das geht nicht immer. Gerade im 1:1-Gespräch ist es ein bisschen komisch, wenn da jemand anfängt zu motzen. Das ist komisch. Aber was spricht dagegen, zu sagen: du, ich glaube, das, was du jetzt gerade hier sagst, das ist nicht gut für mich. Weil das hat zur Auswirkung, dass ich auch schlecht über denjenigen denke. Und das reicht auch, wenn du schlecht über ihn denkst. Sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Sprich nicht so abfällig über irgendjemanden. Das würde demjenigen, derjenigen doch wehtun. Mit dieser Ausrede kannst du jedes Gespräch wieder auf gute Bahn lenken. Wie würde es dir gehen, wenn das über dich gesagt wurde? Mann, das tut weh, das zu hören. Wenn du gerade mal nur mal abkotzen wolltest, nur mal sagen wolltest, das war wieder so richtig furchtbar. Und dein Gegenüber sagt dir dann: Stefan, mein lieber Ehemann, du wolltest nicht mehr so über die Person reden. Und dann denkt man sich: ja, Anna, da hast du recht. Autsch, aber danke, dass du es gesagt hast, weil so habe ich die Chance, dass mein Herz reiner wird und sich nicht noch mehr mit Wut und Groll und schlechten Dingen füllt. Sei ein guter Ehepartner und sag das deinem Ehepartner, auch wenn es zu Streit führt, dann könnt ihr darüber irgendwie wieder klären. Ihr Ehepartner, den euch das gesagt wird, haltet das aus. Ihr Freunde, wenn ein Freund von dir sagt: du, red nicht so, das ist nicht gut für dich und für denjenigen und für mich, dann ist das grandios gut, dass das gesagt wird. Dann hilft euch das. Dann werdet ihr gerettet, weil das Wort Gottes genau das möchte. Es möchte dich retten. Es möchte dich von einem schlechten Ort in einen guten führen. Gottes Wort will das Beste für dich. Und das dürfen wir erleben, das dürfen wir annehmen. Und das darf etwas kosten. Auch im Jakobusbrief steht dieser krasse Satz: Glaube ohne Werke ist tot. Darüber wurde in der Theologie vortrefflich gestritten. Für Luther war es ein Grund, diesen Brief eigentlich gar nicht in die Bibel aufnehmen zu wollen, weil das hat nichts mit Gnade zu tun. Glaube ohne Werke ist tot. Was Jakobus ganz offensichtlich im ganzen Kontext meint, ist: da, wo dein Glaube, wo die Beziehung zu Gott, wo Gottes Reden zu dir keine Auswirkungen hat, da kannst du es auch sein lassen. Da, wo du sonntags morgens im Auto oder wo auch immer die schönsten Lobpreislieder singst und mit dem gleichen Mund böse über jemand anderen redest, hat es keinen Wert, es ist tot. Das ist das, was Jakobus hier meint. Das ist brutal, aber es ist die Wahrheit. Schlag nach, Jakobus 3,26. Gottes Wort, sein Reden, will Auswirkungen in seinem Leben haben. Es soll Früchte bringen. Es soll dich lebendig machen. Es soll deine Seele retten. Es soll dich heil machen. Es soll dich schützen, bewahren. So sei es tas psychos hymon, eure Seele retten. Lass Gottes Reden Auswirkungen auf dein Reden haben. Hör Gott zu, wenn er spricht, und setz das um. Schlag die Bibel auf, lies solche harte Worte und lass dich davon korrigieren, weil es einen guten Zweck dient, weil es dein Leben gesund machen möchte, weil es dein Leben retten will. Danke Gott, dass du das möchtest, dass du es gut mit uns meinst und dass es nicht bedeutet, dass du uns den Hintern puderst und immer nur sagst, dass wir alles richtig machen. Dein Wort will Auswirkungen haben Und das bedeutet, dass wir uns ändern müssen, weil wir nicht so perfekt sind, nicht so wunderschön, nicht so herrlich wie dein Wort. Danke Gott, dass du gnädig mit uns bist, dass du uns nicht verwirfst, wenn wir es nicht hinbekommen, sondern dass du uns immer wieder und immer wieder und immer wieder die Chance gibst, uns zu verbessern, uns zu korrigieren, uns zu entwickeln. Danke, dass du nicht aufhörst, zu uns zu reden, egal wer wir sind, egal wie wir sind, egal was wir tun. Du redest mit uns mit dem Ziel, unser Leben heil zu machen, Beziehungen pflegen zu können, in Beziehungen treten zu können und diese Beziehungen zu retten, zu bewahren und zu schützen. Danke Gott, dass du ein gutes Ziel mit uns hast. Danke, dass du uns das erklärst und dass du so knallhart zu uns redest, damit wir uns ändern können. Danke Gott für dein Reden. Amen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die segnen dich. Sie sind in dir und um dich, vor dir her und berühren dein Herz, segnen dein Herz und schenken dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.